Wir lesen weiter in dem Buch Wölfe im Schafspelz, wie sie mit üblen Typen souverän umgehen von George K. Simon. Kapitel 2: Die Entschlossenheit zu gewinnen. Das wichtigste Charaktermerkmal versteckt aggressiver Persönlichkeiten ist die Tatsache, dass es für sie am allerwichtigsten ist, zu gewinnen. Entschlossen, listig und rücksichtslos setzen sie eine ganze Reihe von Taktiken ein, mit denen sie nicht nur bekommen, was sie wollen, sondern verhindern, dass sie sich selbst oder das andere sie so sehen, wie sie wirklich sind. Die Geschichte von Joe und Mary B. vermittelt ihnen einen Eindruck davon, wie viel Schmerz jemand seinen Familienmitgliedern zufügen kann, wenn er unter dem Deckmäntelchen von Fürsorge und Interesse zu entschlossen ist, seinen Willen durchzusetzen. Der Vater, der gute Zensuren verlangte. Lisa B. hatte viele Albträume. Sie wurde immer gereizter und war manchmal richtig störrisch. Ihre schulischen Leistungen ließen nach. Ihre Eltern, Joe und Mary, wussten, dass derartiges Verhalten in der Pubertät normal ist. Aber bei Lisa war es nicht normal. Lisa war ihr einziges Kind. Sie machten sich ziemlich große Sorgen. Joe hatte bereits viel Zeit und Energie darauf verwendet, um herauszufinden, was mit Lisa los ist. Mary hatte mehrmals die Vermutung geäußert, Lisa stünde möglicherweise einfach nur unter Stress. Aber Joe war sicher, dass das Problem in Wahrheit viel tiefer lag und er versuchte alles Mögliche, um Mary von seiner Meinung zu überzeugen. Er betonte, wie sehr ihm das Wohlergehen seiner Tochter am Herzen lag. Er sagte immer wieder, dass jeder im Herzen gute Elternteil nicht eher ruhen würde, bis er eine Lösung gefunden hätte. Joe hatte schon eine ganze Menge unternommen, um Lisa zu helfen. Als sie vor einigen Monaten ihre ersten Zweier im Zeugnis hatte, äußerte er gegenüber den Verantwortlichen in der Schule die Sorge, dass sie vielleicht Lernstörungen hätte. Aber die Lehrer scheuten sich davor, Lisa diesbezüglich zu testen. Sie sagten ihm, dass Lisa gut zurechtkäme. Joe erklärte ihnen, dass ihm das Wohlergehen seiner Tochter zu sehr am Herzen liege, als dass er diese Möglichkeit außer Acht lassen könnte. Eine Zeit lang hegte er den Verdacht, dass der Lehrer der Förderklasse einfach nur kein Interesse daran habe, noch eine weitere Schülerin in seine Klasse aufzunehmen. Mary äußerte ihre Zweifel bezüglich eines Schulwechsels, aber Joe erklärte ihr, dass sie keine andere Möglichkeit hätten, als Lisa von einer Schule zu nehmen, in der die Lehrer so wenig Interesse an ihren Schülern hätten und Lisa in eine Privatschule zu schicken, wo die Sorgen der Eltern und deren Meinung ernster genommen würden. Nachdem sie im ersten Semester in der neuen Schule immer eine der Besten war, begann Lisas Zensuren sich wieder zu verschlechtern. Hinzu kam, dass sie besonders Joe gegenüber in Kleinigkeiten immer ungehorsamer wurde. Joe wusste, dass etwas geschehen musste. Er ließ sich einen Termin in einer renommierten Klinik geben, wo Lisa sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht beurteilt werden sollte. Er war ein wenig überrascht, dass die zuständigen Fachleute zusätzlich zu den Tests auch noch mit allen Familienmitgliedern sprechen wollten. Aber er war, wie er immer wieder betonte, bereit, alles zu tun, um seiner Tochter zu helfen. Mary fühlte sich durch die Reaktion des Beraters bestätigt. Sie wurde auch durch die Bemerkungen ermutigt, die Lisa auf den Weg nach Hause machte. Die Dame dort sagte mir, ich könnte jederzeit zu ihr kommen und über alles Mögliche reden. Ich glaube, das würde mir gefallen. Joe war jedoch einigermaßen verärgert über einige Dinge, die der Berater gesagt hatte. »Stell dir vor«, rief er aus, als er Mary erklärte, dass der Berater sich irrte und er selbst recht hatte. »Die haben doch tatsächlich versucht, mir zu erzählen, dass meine Lisa durchschnittlich intelligent sei. Sie hat immer Einser geschrieben und war immer eine der Besten. Hört sich das nach durchschnittlicher Intelligenz an?« Joe hatte auch eine eigene Meinung zu der Vermutung des Beraters, dass Lisa zu sehr unter Druck gesetzt wurde und ihre Albträume darauf schließen ließen, dass sie ihren Eltern gegenüber, vor allem ihrem Vater, Wut empfinde, weil sie beide zu viel von ihr verlangten. Schließlich überzeugte er Mary davon, dass diese Psycho-Heinis in der Klinik es wahrscheinlich gut meinten, aber seine Tochter doch nicht richtig kannten, jedenfalls nicht so gut wie er. Joe grinste von einem Ort zum anderen, als er am nächsten Tag eine Überraschung verkündete. Er hatte die Lösung für Lisas Problem gefunden. Er verkündete, dass er einen Computer gekauft hätte und ein paar erstklassige Lernprogramme dazu. Jetzt könnten er und Lisa täglich ein paar Stunden gemeinsam daran arbeiten, sie mit praktischen Übungen wieder ins rechte Gleis zu bringen. Bezahlt hat er diese Anschaffung von dem Geld, das er einsparte, weil er Lisa nicht mehr in diese Klinik schickte. Wenn Lisa aus irgendwelchen Gründen wütend auf ihn war, wie der Berater behauptet hatte, dann würde die tägliche enge Zusammenarbeit dieses Problem lösen. Und das Beste daran war, dass er wusste, er würde dasselbe kleine Mädchen wiederbekommen, das Lisa früher gewesen war. Und schließlich, so sagte er sich, könnte niemand für sein kleines Mädchen so gut sorgen wie ihr Papi. Wenn jemand vor nichts Halt macht. Mary gegenüber beteuerte Joe mehrfach, dass er für seine Tochter nur das Beste wollte. Das war eine Lüge. Er hat damit nicht nur Mary, sondern auch sich selbst belogen. Vielleicht war er selbst davon überzeugt und er hatte ganz sicher sein Bestes getan, um andere davon zu überzeugen, dass er in erster Linie das Wohlergehen seiner Tochter im Auge hatte. In Wirklichkeit wollte er jedoch lediglich erreichen, dass Lisa Einsen nach Hause brachte. Ich kenne Joe. Er ist immer dazu entschlossen, zu bekommen, was er will. Er denkt immer, dass er recht hat, dass seine Vorgehensweise die richtige und die einzig richtige ist. Seine Einstellung hat ihn im Berufsleben weit gebracht. Manche nennen ihn perfektionistisch. Andere sagen, er wäre fordernd, besessen und dominant. Aber diese Bezeichnungen beschreiben nur unzureichend, was an ihm ungesund ist. Der Kernpunkt ist der, dass Joe immer seinen Willen durchsetzen will und nicht weiß, wann Schluss ist, wann er einlenken oder auf andere hören sollte. Er ist so ein Typ, den nichts aufhält, wenn es darum geht, das zu bekommen, was er will. Manchmal ist das gut. Um im Leben zu den Gewinnern zu gehören, ist solche Entschlossenheit in gewissem Maße auch notwendig. Aber wenn Joe zur falschen Zeit am falschen Ort Streit anfängt, vor allem dann, wenn er vorgibt, alles Mögliche zu sein, aber keinesfalls aggressiv, dann kann sein Verhalten extrem destruktiv wirken. Joe ist auch eitel. Für ihn ist seine Familie das Abbild seines Selbst. In seinen Augen ist es Lisas Pflicht, anderen ein positives Bild zu vermitteln, sodass die anderen von ihm beeindruckt seien. Joe ist völlig von sich eingenommen. Trotzdem er entschieden das Gegenteil behauptet, sind ihm die Wünsche und Bedürfnisse anderer völlig egal. Er ist so mit sich selbst beschäftigt, dass es ihm eigentlich gar nicht möglich ist, Mitgefühl für seine Tochter zu empfinden. Aber Joes Eitelkeit ist nicht die direkte Ursache von Lisas und Marys Schmerz. Seine Bereitschaft, anderen seinen Willen aufzuzwingen, und zwar immer unter dem Deckmäntelchen der Fürsorge, seiner versteckten Aggression, ist die Hauptursache für die Probleme. Dieses Beispiel zeigt, wie manche Menschen trotz ihres äußeren unauffälligen Erscheinungsbildes ihre Familien tyrannisieren. Es basiert auf einem Fall, der tatsächlich vorgekommen ist. Vielleicht interessiert es Sie noch, dass Lisas Albträume immer ein ähnliches Thema hatten. Es ging in ihren Träumen meistens darum, dass jemand ihrem Vater wehtun wollte. Eine Traumdeutung würde die Vermutung nahelegen, dass Lisa unbewusst den Wunsch habe, ihren Vater zu verletzen oder vielleicht sogar zu töten. Intuitiv spürte Lisa die Rücksichtslosigkeit ihres Vaters, fühlte sich aber nur in ihren Träumen sicher genug, sich gegen ihn zu wehren. Wie Joe Mary manipuliert. Jetzt stellt sich die Frage, wie Mary so manipuliert werden konnte, dass sie Joes Meinung zustimmte, obwohl sie in ihrem Herzen das Gefühl hatte, dass er im Unrecht war. Es muss also noch andere Aspekte in diesem Beispiel geben, die wir untersuchen sollten. Tatsache ist, dass Joe Experte darin ist, jeden Widerstand, der von Mary kommen könnte, mit effektiven Techniken niederzuschlagen. Joe weiß, dass Mary sehr leicht Gewissensbisse hat. Er weiß, dass sie, wenn sie das Gefühl hat, eine Pflicht zu vernachlässigen oder ihrer Verantwortung als Frau und Mutter nicht ausreichend nachzukommen, alles stehen und liegen lässt. Also braucht er nichts weiter zu tun, als ihr weiszumachen, dass sie ihrer Tochter schadet, wenn sie ihm widerspricht. Wenn es ihm gelingt, sich selbst als denjenigen darzustellen, dem wirklich das Wohl ihrer beiden Tochter am Herzen liegt, dann muss Mary glauben, dass sie diejenige ist, die gefühllos ist. Im vorangegangenen Beispiel benutzte Joe einige sehr effektive Taktiken, die wir in Kapitel 9 noch eingehend beleuchten werden, um sich selbst davon zu überzeugen, dass sein Verhalten gerechtfertigt sei und Mary davon zu überzeugen, dass es ein Fehler wäre, ihm zu widersprechen. Er rechtfertigte seine egoistischen Ziele sowohl vor sich selbst als auch vor seiner Familie. Dazu gehörte, dass er sich selbst einredete, dass niemand ein so großes Interesse an seiner Tochter habe wie er selbst. Immer wieder betonte er, dass die Lehrer in Lisas Schule das Problem ignorierten oder auf die lange Bank schöben. Seine Begründungen waren gerade logisch genug, Mary davon zu überzeugen, dass, wenn sie sich Joe nicht füge, Lisa ihr nicht so sehr am Herzen liege wie ihm. Joes Rechtfertigungen verbargen sein eigentliches Ziel. Was er wollte, war eine Tochter, die Spitzenleistungen brächte und die auf ihn selbst ein positives Bild würfe, womit er sein sowieso schon ausgeprägtes Ego bestärken könnte. Es war nicht das Wohlergehen seiner Tochter, um das er sich sorgte. Es war der Hunger nach Selbsterhöhung, den er stillen wollte. Joe wies außerdem jede Verantwortung an den Schwierigkeiten seiner Tochter zurück und übertrug die gesamte Schuld auf andere. Wenn er sich eine Minute gegönnt hätte, um einmal die Schuld bei sich selbst zu suchen, wären ihm vielleicht andere Gedanken gekommen. Seine Weigerung ist nicht nur ein Weg, sich selbst zu schützen oder sein Selbstbild zu verteidigen, sondern ein Werkzeug, mit dem er sich selbst die Erlaubnis erteilt, weiterhin das zu tun, was er sonst vielleicht nicht tun würde. Es ist ganz wichtig, das zu erkennen. Wenn er alle Schuld abstreitet, dann geschieht das nicht, weil er in erster Linie etwas schützen oder verteidigen muss. In erster Linie kämpft er darum, alle Hindernisse zu überwinden, die zwischen ihm und seinen Zielen stehen und sich niemandem unterordnen zu müssen. Joe weiß auch, wie er Lisa unter seiner Fuchtel halten kann. Er sendet ständig nonverbale versteckte Botschaften an sie, die ihr zu verstehen geben, dass wenn sie immer das tue, was er sage, sie ihm nah und sein kleines Mädchen sei. Aber wenn sie sich ihm widersetze und versuche, ihren eigenen Willen durchzusetzen oder wenn sie seine Erwartungen nicht erfüllen könne, dann gibt er ihr zu verstehen, würde sie irgendwann einen hohen Preis dafür bezahlen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie subtil und doch effektiv Joe mit seinen implizierten, versteckten, angedeuteten Drohungen vorging, um jeden zu bestrafen, der nicht tat, was er wollte. Manchmal genügte schon ein Blick von ihm, andere einzuschüchtern. Selbst der Ausflug zu der Klinik, bei dem Lisa bewertet und ihr kleines Trotzköpfchen besiegt werden sollte, wurde als sorgfältig versteckte, aber wirksame Strafe genutzt. Als erfahrener Machtjongleur weiß Joe genau, was das Machtgleichgewicht in seiner Familie stören könnte. Als die Mitarbeiter der Klinik Lisa die Idee einer Beratung schmackhaft machten und sie dies als Möglichkeit sah, ihre Situation zu verbessern und nicht als Strafe betrachtete, entzog er ihr diese Möglichkeit sofort wieder. Großzügig informierte er die Therapeuten darüber, dass er und Lisa alles im Griff hätten und ihre Dienste nicht länger benötigt würden. Er wusste, dass das Machtgleichgewicht in Gefahr war. Er tat, was notwendig war, um seine Macht, seine Kontrolle und seine dominante Position aufrechtzuerhalten. Lisas Fall war ein lehrreicher, therapeutischer Fehlschlag. Aus ihrem Fall lernte ich Folgendes. Wenn man den Familienmitgliedern eines manipulierenden Menschen helfen will, zu gewinnen, dann darf dem Manipulierer nicht das Gefühl gegeben werden, zu verlieren. Wie wichtig es ist, im Umgang mit manipulierenden Menschen Gewinner-Gewinner-Situationen zu schaffen, wird noch eingehend im Kapitel 10 erörtert.